In sicherer Hut. Kapitel 2. Auf der Gemmi. Nicht weit von der Höhe des Gemmi-Passes tritt der schmale Weg ins Gehölz hinein und führt bald an die Stellen, wo der Wanderer nicht ohne Grauen über die steilen Felswände in den tiefen Abgrund hinunterschaut. Auf diesem Waldpfade kam am schönen Sommerabend ein kleiner Junge daher. Er hielt eine große rote Blume in der Hand, die er wohl drinnen im Gehölz gefunden hatte, und schaute sie von Zeit zu Zeit bewundernd an. Nun trat er auf die freie Stelle am Wald heraus und schaute ringsum, schien aber nichts Besonderes zu entdecken, das er weiter anschauen konnte, und setzte seinen Weg fort. Jetzt trat er auf den schmalen Wiesenpfad, der zur Linken den grünen Abhang hinaufführt. Dort standen zwei Häuschen, nicht weit voneinander entfernt, jedes mit einem kleinen Anbau nach hinten, der offenbar das Vieh beherbergte. Einer dieser Ställe war größer, auch das Häuschen selbst mit seiner nagelneuen Haustür sah geräumiger und besser aus. Es gehörte dem Fremdenführer Kaspar, der mit seiner Frau und seinen zwei Buben darin wohnte und jedes Jahr etwas daran verbessern konnte, weil er den Sommer durch als Fremdenführer einen guten Verdienst hatte. In seinem Stalle standen nicht nur zwei Geißen, wie bei allen Nachbarn, sondern seit 2 Jahren auch eine schöne Kuh, die ihm prächtige Milch und Butter lieferte. Das kleinere Häuschen drüben mit der alten wurmstichigen Haustür und dem baufälligen Schindeldach gehörte dem Träger Martin, einem großen Mann, der um seiner kräftigen Erscheinung willen nur der feste Martin genannt wurde. Da lebte er mit seiner Frau und 4 kleinen Kindern, und hinten im Stall standen seine 2 Geißen, deren Milch die ganze Haushaltung ernähren mussten. Den Sommer hindurch, besonders wenn es schön war, hatte der feste Martin freilich auch eine ordentliche Einnahme. Er trug dann den Fremden das Gepäck über die Gemmi. Doch verdiente er lange nicht so viel wie der Nachbar Kaspar, der oft viele Tage mit den Bergsteigern unterwegs war. Vor der neuen Haustür standen eben die 2 Buben des Kaspar und hatten sichtlich eine wichtige Sache zu verhandeln. Sie besahen, befühlten und verglichen mit großem Ernste 2 Gegenstände, die sie in ihren Händen hielten, und wenn sie endlich mit dem Vergleich zu Ende zu sein schienen, fingen sie wieder von vorne an. Der kleine Junge, der eben vom Walde her auf das Häuschen zukam, stand jetzt still und schaute voller Erstaunen auf den Vorgang vor der Haustür. »Seppli, komm, sieh«, rief ihm nun einer der beiden Buben zu. Seppli näherte sich. Verwundert schauten seine Augen auf das, was ihm gezeigt wurde. »Sieh, das hat der Vater uns vom Jahrmarkt in Bern mitgebracht«, rief der größere der Buben wieder dem Seppli zu, und jeder hielt sein Geschenk in die Höhe. Welch ein wunderbarer Anblick bot sich Sepplis Augen dar. Cheppi und Jörg hielten jeder in der Hand eine große Peitsche, hierzulande Geißel genannt. Der feste und doch biegsame Stock war mit roten Lederbändchen umwunden. Der lange, weiße Geißelriemen war aus Lederstreifen geflochten. An ihrem Ende hing ein festgedrehtes, rundes Schnürchen von gelber Seide mit einem offenen Zöttelchen am Schluss. Dieses Ende, das einen wundervollen Knall bewirken konnte, wurde der Zwick genannt. Seppli schaute sprachlos auf die Geißeln. Nie in seinem Leben hatte er etwas so Herrliches gesehen. »Jetzt hör einmal«, sagte Cheppi und fing an, seine Geißel zu schwingen. Jörg tat desgleichen, und nun knallte und donnerte es das Tal hinab und hinauf und hallte von allen Bergen wieder, dass es dem Seppli vorkam, als gäbe es nichts Größeres und Herrlicheres in der ganzen Welt. »Wenn ich nur auch eine Geißel mit einem gelben Zwick hätte«, sagte er tief aufatmend, als die beiden das Knallen endlich eingestellt hatten. Ja, da kannst du warten, erwiderte hochfahrend der Chappi, und mit einem letzten besonders lauten Knall lief er davon. Er hatte seine Geißel ja noch anderen Leuten zu zeigen. Jörg lief hinter ihm drein. Der Seppli aber schaute den beiden nach und blieb unbeweglich stehen. Auf sein sonst unbekümmertes Herz war ein schweres Gewicht gefallen. Er hatte etwas gesehen, wonach alle seine Wünsche strebten, wie nach gar nichts sonst auf der Welt. Und der Chappi hatte vernichtend gesagt, ja, du kannst warten. Es war dem Seppli nicht anders zumute, als ob er nichts mehr hätte, was ihm Freude machen könnte. Er packte seine rote Blume und warf sie von sich. Denn nur eine rote Blume haben und niemals eine Geißel mit einem gelben Zwick besitzen, das brachte den Seppli auf gegen die Blume. Sie flog weit in die Wiese hinein, und der Seppli schaute ihr in stillem Grimm nach. Man kann nicht wissen, wie lange er noch so da stehen geblieben wäre, wenn sich nicht jetzt hinter ihm die Haustür geöffnet hätte und eine Frau mit einem großen Besen in der Hand herausgetreten wäre. »Wo sind die Buben, Seppli?« fragte sie rasch. »Fort mit den Geißeln«, war die Antwort. Denn diese waren ihm immer noch vor Augen. »Lauf und rufe sie heim, aber hurtig«, befahl die Frau. »Morgen früh müssen sie auf die Alp, und am Abend kommt die Herrschaft. Da ist noch viel zu tun. Sag es ihnen. Spring, Seppli!« Der Junge lief jetzt mit aller Kraft der Richtung zu, wo die beiden Buben verschwunden waren. Die Frau fing nun mit ihrem Besen in allen Winkeln an zu arbeiten und zu fegen. Es war Kaspars Frau und die Mutter der beiden Buben, Chappi und Jörg. Am Morgen war von Herrn Fehland ein Brief angekommen, der ihn und die Seinigen für den folgenden Abend anmeldete. Daher die großen Vorbereitungen mit dem Besen, die übrigens nicht unnötig waren, denn Chappi und Jörg trugen gar vielerlei mit ihren großen Schuhen ins Haus hinein. Jetzt kamen die beiden unter lautem Peitschenknallen dahergerannt, Nachbar Seppli immer noch hintendrein, denn der Anblick der Geißeln zog ihn unwiderstehlich mit. Als aber nun die Mutter ihre Buben hereinrief, dass sie ihr noch in allerlei Arbeit beistehen sollten, kehrte Seppli endlich um und ging dem Häuschen drüben zu. Aber ganz langsam, so wie einer, der einen großen Schmerz mit sich trägt. Und den trug der Seppli auch mit sich, denn die Geißeln mit dem gelben Zwick schwebten ihm unaufhörlich vor Augen, und dazu hörte er Chappis erdrückendes Wort, »Ja, du kannst warten!« Vor der alten Haustür drüben, auf dem Plätzchen, wo der Boden zu einer Tenne festgetreten war, stand der Vater Martin und war bemüht, mit einem schweren Beil einen großen, knorrigen Holzklotz in kleine Stücke zu zerspalten, damit die Mutter wieder etwas auf den Herd zu legen habe. In einer Reihe vor dem Vater standen das Marteli, der Friedli und das Beteli und schauten mit großen, ernsthaften Augen seiner Arbeit zu. Seppli, der Älteste, trat jetzt auch heran, stellte sich in die Reihe und riss die Augen auf. Denn wo es etwas zu sehen gab, war er immer dabei. Bald aber deutete der Vater auf die kleinen Stücke am Boden und sagte mit einer so sanften, freundlichen Stimme, wie man sie von dem großen, festen Mann gar nicht erwartet hätte, »So, Seppli, nimm immer zwei davon auf den Arm und bring sie der Mutter in die Küche hinein, so kann sie uns die Kartoffeln kochen.« Der Seppli tat sofort, wie ihm geheißen, und die Arbeit ließ ihn ein wenig seinen großen Kummer vergessen. Als er aber später neben dem Friedli auf dem schmalen Bett lag, da konnte er nicht wie sonst gleich einschlafen, das große Leid stieg wieder vor seinen Augen auf und er musste seufzen. »O, wenn ich nur eine Geißel mit einem gelben Zwick hätte!«